Vers 20. Gott sprach, es wimmele das Wasser von lebendigen Wesen. Ja, ich meine, es heißt, das, was Gott zuerst gemacht hat, ist Licht. Nun, Licht ist eine Wellenlänge, nicht wahr? Eine Wellenfunktion und auch ein Partikelchenfunktion. Wie man die beiden vereinbaren kann, weiß ich nicht. Aber die beiden sind da. Einmal benimmt Licht sich wie eine Wellenfunktion und einmal wie ein Partikelchen. Das ist das erste Schöpfungswerk Gottes. Nun, die Sonne vermittelt Licht. Aber Licht war vor der Sonne da. Deshalb nehme ich an, dass Gott im Prinzip die Erfindung Licht erschuf. Und dann machte er ein Reservoir für Licht. Und die Sterne, einige sind Sonnen, nicht wahr? Und einige, wie der Mond zum Beispiel, Satelliten. Und Planeten, die reflektieren von einer anderen Quelle. Aber die haben beide, sind beide Reservoire des Lichtes. Aber Licht ist die erste Schöpfung.
Also dann nicht daraus folgen, dass die Pflanzen auch in dem Urlicht ausgekommen werden.
Das habe ich schon gesagt. Es ist nicht genug. Die Dosis ist zu klein. Wenn Sie versuchen, Ihre Kakteen zu züchten bei Sternenlicht, dann wünsche ich Ihnen Glück. Wir wissen nichts über die Quantität, aber wenn die Sterne und all diese Dinge erst am vierten Tag erschaffen wurden, und wenn das, was die Evolutionisten sagen, dass das vier Zeitalter gewesen sind, bis das so weit kam, wenn die Sachen, wenn die Sachen so sind, wie sie jetzt sind, das Himmelsbild, dann ist nicht genug Licht. Einfach rein quantitativ. Ist nicht genug, nicht konzentriert genug. Wenn Sie eine Dosis von Penicillin einnehmen von einem Mikrogramm, wird es Ihnen bei einem Verunkel nicht helfen. Penicillin ist schon richtig, aber die Quantität ist nicht genug. So verstehe ich das.
Ich möchte alles vielleicht ein bisschen zu einfach, wenn man sagt, das war vorher einfach zu wenig Licht. Ich weiß nicht, warum sich das annehmen soll.
Ja, also wir sehen das System, das wir vor uns haben, das Gott gemacht hat. Er hat ein System gemacht. Wir wissen, dass in dem heutigen System die Sonne die einzige Möglichkeit ist, dass Pflanzen leben können. Und deshalb, dass wir leben können. Und gesetzt der Fall, dass keine Sonne da war, dann sehe ich als Wissenschaftler keine Möglichkeit, die Welt zu versorgen mit Kalorien. Möglichkeiten sind nicht da. Wir brauchen so viele Kalorien pro Tag und das kommt alles vom Sonnenlicht. Alles, restlos. Nicht einmal 0,1% vom Sternenlicht. Nicht genug, das, nur die Struktur des Universums, nur das. Eigentlich verstehe ich die Schwierigkeiten nicht, denn es ist einfach von der Wissenschaft her eine Frage der Dosierung. Das Prinzip Energie ist da. Aber wie viel Energie ist das Zweite? Hat jemand sonst die Schwierigkeiten in dieser Lage? Ja?
Ich denke, dass das ganze Problem darin begraben liegt, wenn wir das eins der Bibel nehmen, den Anfang von Himmel und Erde. Und dann gibt es eine geologische Möglichkeit, dass danach der Fall, und der Urfall ist Tohuwabohu, und das dann beschrieben war. Und dann das erste Vers 3, dann das Licht kommt von Gott her. Dass aber die physikalische Funktion der Energie und Masse schon vorher da war, dann gehörte das Licht eigentlich mit dazu.
Mhm.
Das physikalische.
Ja.
So dass wir drei eigentlich die theologische Dimension des Lichts kommen können, das ist ja auch
schon möglich. Mhm. Naja, ist schon möglich. Aber ich habe diese Schwierigkeit selber, meine Schwierigkeit ist ein bisschen anders doch. Meine Schwierigkeit ist die, dass am Anfang war das Licht, nicht wahr? Und das Licht ist ein Teil des Wesens Gottes. Nun, das Licht ist schon die Basis der Relativitätstheorie, die Lichtgeschwindigkeit. Aber ich bin nicht ganz sicher, ob Licht, ob Zeit und unsere Dimension ist die Dimension von Zeit und Raum. Und hier am Anfang haben wir Raum. Zeit ist nur möglich, wo Materie da ist. Wenn Sie Materie vernichten, haben Sie keine Zeit mehr. Nun, ich bin nicht sicher, wie das sich bezieht auf Licht, denn in letzter Zeit ist die Lichtkonstante ins Fragen, ins Manken gekommen. Ich bin nicht ganz sicher, wie das funktioniert. Ich weiß prinzipiell, dass ich nicht imstande bin, ohne Zeit zu denken. Wenn Sie von mir verlangen, dass ich Ewigkeitsdinge überlege, kann ich es nicht. Denn ich denke einen Gedanken nach dem anderen. Und wenn Sie mir das nach wegnehmen, alle Gedanken ohne Zeit geschehen, statt in einer Reihenfolge, die Zeit voraussetzt, kann ich nicht denken. Und deshalb bin ich so zögernd, wenn Sie Zeit in Frage stellen. Nun, ob Licht allein Zeit tragen kann, glaube ich nicht. Ich glaube, dass Materie Zeit tragen kann, aber Licht, es ist beides korpuskulär und eine Wellenfunktion. Ich weiß es nicht. Ja.
Vielleicht gilt da die Aussage der Offenbarung. Da hört die Zeit wieder auf und es wird auch keine Sonne mehr sein. Und die Pflanzen, die wir im letzten Kapitel finden, haben noch offenbar eine andere Qualität als die Pflanzen auf dieser Erde.
Ja.
Mit den vielfachen Früchten.
Ja, die tragen jeden Monat Früchte für die Heilung der Nationen, nicht wahr? Das ist ja klar. Schon, es hängt zusammen mit Licht. Pflanzen, wo Pflanzen sind, da ist Licht notwendig, nicht wahr? Lasst uns zurückgehen zu Prinzipien, die sind philosophische Fragen und ich glaube, am Ende werden wir eher in der Lage sein, auf diese philosophischen Fragen einzugehen. Lasst uns zuerst die Fakten richtig bekommen und wenn wir die haben, dann werden wir philosophisch richtig denken. Das Problem mit den Philosophen ist, dass sie die Fakten, die Tendenz haben, die Fakten zu ignorieren. Und die Fakten wollen wir gut kennen, ehe wir anfangen zu philosophieren. Lasst uns da mal gucken. Gott sprach, es wimmelte das Wasser von lebendigen Wesen, Vögel sollen fliegen über der Erde und an der Feste des Himmels. Und es geschah also, und Gott schuf die großen Seetiere und alles, was da lebt und webt, wovon das Wasser wimmelt, und alle geflügelten Tiere, ein jegliches nach seiner Art. Warum meinen Sie, dass das immer wieder betont wird, an jenem Tag der Schöpfung, dass ein jegliches nach seiner Art geschah? Warum meinen Sie das? Was ist die grammatikalische Bedeutung von dem?
Wenn es einmal da steht, könnte es auch irgendwie bloß ein Druckfehler sein oder was. Aber wenn es ständig wieder den Form hat, dann ist das dann schon bewusst, ist das doch beabsichtigt.
Wie würden Sie es heute tun? Das Gleiche, was die Wiederholung hier bedeutet, wie würde man es heute machen?
In einer Zusammenfassung. Wenn man das dann
gut, könnte man schon sagen, aber viel einfacher.
Klein A, klein B, was nicht Register.
Oh ja, gut, also Sie, ja, also mal gucken, was noch? Allerlei kommt zum Vorschein, wunderbar. Wie würden Sie es tun heute? Wie würde ich es tun? Ich würde es unterstreichen. Viel einfacher. Ich habe es geschrieben, nun die lieben Leute, unterstreichen. Und wenn es wiederholt wird, weil sie das nicht hatten in den Hebräischen, haben sie so gemacht. Sehr gut. Meine Frau sagt, du darfst nicht so oft wiederholen, das ist nicht gut. Aber in Hebräischen ist es die Wiederholung. Und unterstreichen ist unsere Methode, das zu tun. Wenn das Wort Gottes uns sehr, etwas sehr betonen will, wiederholt sich. Und dass das wiederholt jedes Mal. Denn die ganze Basis der Evolutionstheorie, auch der theistischen Evolution, ist, dass die Arten nicht konstant sind. Dass eine Art langsam eine andere hervorbringt, dass die Affenvorfahren langsam Menschenvorfahren hervorgebracht haben. Die Inkonstantheit der Spezies. Die Bibel sagt, wiederholt bei jedem Schöpfungstag, dass sie konstant sind. Jegliches nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Er beurteilte sein eigenes Werk. Sind Sie mit mir? Oder ist das Skifahren draußen interessant? Was sagt Gott über seine Einstellung zu seinem eigenen Werk? Ja. Ja, und was zeigt das in sich? In Gott, eine Eigenschaft Gottes. Ja, die Harmonie, richtig, aber was noch? Dass er beurteilt, was er tut. Nun, ich würde Ihnen allen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bitten, erziehen Sie sich dazu, zu beurteilen vor Gott im Gebet, jeden Tag zu prüfen, was Sie getan haben heute. Ob Sie Ihre Zeit ausgenutzt haben zum Maximalen. Sie haben ein Gut in diesem Leben und das ist Ihre Zeit. Und nach jedem Tag des Werkes Gottes ist die Gesinnung Gottes so, dass er prüft, was er getan hat, zu sehen, ob es gut war. Weil wir das nicht tun, gehen wir tiefer und tiefer und tiefer in die Untiefen des Lebens, ohne zu beurteilen, was wir tun. Und das ist, warum die Gemeinde Gottes zersplittert wird, weil die Glieder der Gemeinde Gottes nicht prüfen, was sie getan haben. Sie sagen allerlei, tun allerlei, was die Prüfung Gottes nicht bestehen kann. Und Gott prüft sich selbst. Wie viel mehr sollen wir uns ein jeglicher Prüfer seiner Werke, sagt das Neue Testament. Das ist eine Disziplin, die man ausnutzen muss jeden Tag. Ich habe es gelernt im Laboratorium. Wir mussten alles 3 oder 4 Mal prüfen und dann aufschreiben. Und wenn man am Abend überlegt, was man getan hat, aha, der Schmerzpunkt hat nicht ganz gestimmt. Dann geht man zurück und macht es gut. Und wenn Sie so das Tageswerk überlegen und dann zurückgehen, wenn Sie was Falsches gesagt haben, Sie hingehen, Sie entschuldigen, dann werden Sie an der Kraft Gottes zunehmen. Denn das ist die Gesinnung Gottes, zu prüfen, was man tut. Und er gibt uns ein Gewissen, dass wir das machen können, und das Wort Gottes, dass wir einen Standard haben. Und Gott sah, dass es gut war, und Gott segne sie und sprach, sei fruchtbar, mehret euch und füllet die Wasser des Meeres, und die Vögel sollen sich mehren auf der Erde, und es war Abend, und es war Morgen, ein 5. Tag. Warum wird das wiederholt? Komm, die Antwort ist Standard. Zum Unterstreichen, zur Betonung. Nun, die Tiere vom 5. Tag sind so entstanden. Und Gott sprach, die Erde bringe hervor lebendige Wesen, viehkriechende Tiere des Wild des Feldes und jegliches nach seiner Art, wiederholt. Und es geschah also. Und Gott machte alle verschiedenen Arten des Wildes und des Viehs und alles dessen, was auf dem Erdboden kriecht. Und Gott sah, dass es gut war. Wiederum das Gleiche, er prüft sich selbst. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bilde, uns ähnlich. Was lernen Sie davon? Ja?
Nicht gleich.
Ja, uns ähnlich, richtig. Wir sind nicht gleich, wir sind nur ähnlich. Richtig? In seiner Ebenbildlichkeit. Was noch? Ja, das ist ein spezielles Werk, das jetzt ein getrenntes Werk zum Vorschein kommt. Lasst uns Menschen machen, nach unserem Bilde, uns ähnlich, und die sollen herrschen über die Fische im Meer, die Vögel des Himmels, liebe das Vieh und alles Feldes, liebe alles Griechen, ne, dass auf der Erde sich regt. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Was merken Sie da? Betonung wieder, nicht wahr? Nach seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes. Als Mann und Weib schuf er sie, Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar, mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer, die Vögel des Himmels, über das Vieh und alle Tiere, die auf der Erde sich regen. Gott sprach sie, ich gebe euch alles Kraut, das Samen trägt, auf der ganzen Erde und alle Bäume, an denen samenhaltige Früchte sind. Das soll eure Speise sein. Was war die erste Speise des Menschen? Er war Vegetarier. Ja, die Idee, dass wir uns ernähren von anderen Wesen, die den Odem des Lebens in sich haben, ist nicht ursprünglich. Wir sind ursprünglich gebaut, sehr gut auszukommen mit pflanzlicher Speise. Wenn man genug Vitamin B12 hat und etwas Eisen und bestimmte Aminosäuren, geht es tadellos. Es ist eine Degeneration, dass wir von Tieren leben müssen. Aber wenn wir probieren, plötzlich wieder zurückzugehen, da gibt es eine Katastrophe. Denn wir sind degeneriert. Die Degeneration geschah wann? Bitte? Sie fing da an, aber wann ging sie so weit, dass man nicht mehr weiterleben konnte? Noah. Es war nach der Sintflut. Noah musste keine Kotelette haben auf der Arche, nicht wahr? Es war erst nachher, dass das geschah. Sieh, ich gebe euch alles Kraut. An allen Tieren der Erde, an allen Vögeln des Himmels, an allem, was sich regt auf Erde, was Lebensodem in sich hat, gebe ich euch Gras und Kraut zur Nahrung. Was mit den Tieren? Wovon haben sie sich ernährt am Anfang?
Genauso.
Und es geschah also, und Gott sah alles an. Er prüfte alles, was er getan hat, was er gemacht hat. Und sieh, es war sehr gut. Was ist der Unterschied? Sehr gut, ja. Und warum sagt Gott, können Sie mir eine Meinung geben? Jetzt geben Sie mir Ihre Gedanken dazu. Warum sagte Gott, bis jetzt ist es gut und jetzt ist es sehr gut?
Weil ich sehe den Menschen als Krönung von der Schöpfung Gottes an. Und deshalb hat er gesagt, sehr gut.
Also als Krönung der Schöpfung, letzte Etappe, ja, das würde ich akzeptieren. Was noch?
Alle Spezies haben eigentlich durch den Menschen erst dann ihre besondere Wertung bekommen oder ihre besondere Bedeutung oder wie Sie sagen, Gebrauchswert.
Also es ist ein teleonomisches Gesamtbild, nicht wahr? Das ist es. Und der Mensch ist obendrauf und das ganze Gefüge passt jetzt zusammen. Ja, was noch?
Die ganzen Einzelteile fielen zusammen ins Allteilen, das macht es sehr gut.
Ja, es ist wie ein Puzzlespiel, nicht wahr? Das letzte Schlüsselstück ist reingegangen und siehe da, das Bild ist sehr gut. Aber was noch? Das ist was ganz Wichtiges. Ich habe es Ihnen schon gesagt, ich will mal sehen, wie tief es sitzt. Der Mensch entspricht Gottes Gedanken oder die ganze Schöpfung?
Die ganze Schöpfung,
ja.
Gott selbst steckt darin in dem Menschen, in dem sehr gut. Und er ist sehr gut.
Er ist der Stellvertreter Gottes auf Erden, der Gründer einer neuen Rasse, die Fähigkeit hat, die Gesinnung Gottes zu tragen. Die Fähigkeit hat, die Gedanken Gottes weiterzuentwickeln. Und deshalb ist er sehr gut. Gott hat seine eigene Ebenbildlichkeit in der gleichen Spezies zum Vorschein gebracht. Der Mensch ist der König der neuen Schöpfung. Und weil der Mensch in Gottes Ebenbildlichkeit ist, ist es sehr gut. Alles, was Gottes Ebenbildlichkeit ist, ist sehr, sehr gut. Nun, Jetzt muss ich Ihnen eine kleine Zusammenfassung machen unter einigen Paragraphen aus diesem ersten Kapitel. Ja?
Eine Frage noch zu der Ebenbildlichkeit.
Zu der Ebenbildlichkeit?
Ja. Ja. Hat sich die Ebenbildlichkeit verändert durch den Sündenfall? Oder blieb die Ebenbildlichkeit gleich?
Das ist eine sehr gute Frage. Was meinen wir dazu? Ist irgendwelche Ebenbildlichkeit Gottes in uns jetzt? Denn es gibt Christen, die sagen, dass wir so gefallen sind, dass selbst unsere Gedanken unzuverlässig sind. Prinzipiell. Dass deshalb Gott allein kann uns retten und der Mensch kann nichts dazu tun, was teilweise wahr ist. Das ist das Problem. Haben Sie Gedanken dazu? Dann gebe ich Ihnen meine Gedanken dazu. Ja.
Ist durch den Sündenfall total verzerrt. Es ist aber noch so viel da, dass der Mensch noch erlösungsfähig ist.
Gut, ja, ja.
Das ist quasi in welche Richtung vorhanden, aber entstellt.
Vorhanden, aber entstellt. Nun, wie würden Sie das sagen, dass ein moderner Mensch das versteht? Es ist ganz richtig.
Also er trägt Wesenszüge, Fähigkeiten, die auch vielleicht auch im Aussehen, wo es ja von ihm die Rede ist, oder auch im Verlangen nach Gott, nach etwas Höherem, aber entstellt in der Richtung, dass er eben das Böse in sich trägt, dass er seinen eigenen Egoismus durchsetzen möchte.
Okay. Sonst eine Bereicherung dieser Gedanken, dann sage ich Ihnen, was ich meine. Wir haben die Damen nicht gehört, die sind merkwürdig still heute Morgen. Sie glauben, dass die Schwestern in der Gemeinde schweigen müssen, wahrscheinlich. Ja.
Wenn ich mich recht erinnern kann, dann hieß es letztes Jahr bei uns im Unterricht, dass Gott Ebenbildlichkeit in zwei hebräischen Wörtern wiedergegeben werden kann, mit den Muten Zellen.
Ja.
Und dass das eine die Repräsentation meint. Zum Beispiel, wie es in Daniel auch ist, dieses Standbild, das ich Nebukadnezar machen ließ. Und dass diese Gott-Ebenbildlichkeit im Menschen noch vorhanden ist. Also als Repräsentant Gottes auf dieser Erde.
Ja.
Und dass das andere, dieses Wesensgleichheit, dass das sehr verschüttet worden ist.
Ja. Ja, verschüttet ist ein gutes Wort. Also ich verstehe es so. Ich habe sehr viel zu tun gehabt, 40 Jahre, mit Studenten. Und die Studenten sind sehr begabte Leute, besonders Medizinstudenten und andere in dieser Art. Eines Tages, als ich in den Saal, Vorlesungssaal vor 140, 180 Studenten trat, da hatte ein Künstler an die Tafel eine wunderbare Karikatur von mir gemacht. Also ganz wunderbar. Also eine Karikatur, wie ich da stand in meiner Vorlesung hin. War eine Karikatur, aber unverkennbar. Und als ich reinkam, da war tödliche Stille. Die ganze Seele, ob ich gesehen hätte. Und ich stand davor und ich dachte, er war ganz wunderbar. Dürfte ich wissen, wer der Künstler ist? Niemand, das natürlich niemand hat das gemacht. Da habe ich gesagt, das ist der Darwinismus richtig, nicht wahr? Der Mensch ist entstanden. Per Zufall, kein Mensch ist dahinter, kein Schöpfer dahinter. Ein typisches Beispiel. Aber ob er so verlogen ist wie der Darwinismus, weiß ich nicht. Das haben Sie gleich verstanden. Aber sehen Sie, eine Karikatur ist schon zu erkennen. Und der Mensch ist eine Karikatur seines ursprünglichen Wesens. Das ist, was wir sind. Wir können schon erkennen, die Ebenbildlichkeit Gottes erkennen. Aber jeder lächelt darüber, wenn er was sieht. Die nehmen uns nicht ernst, weil wir die falschen Proportionen haben. Und was ist das Schlimmste, was karikiert ist an uns? Was ist das Schlimmste? Ja? Ja, die existiert bei den meisten nicht. Sie sind tot in Sünden und Übertretungen. Ganz richtig. Was noch? Ja. Ich würde, ja.
Ich
für den Nuss oder das Gewissen?
Ja, das hängt mit dem Gewissen zusammen. Ich glaube, dass das Schlimmste an mir ist, dass ich meine, die Menschen meinen, dass sie souverän sind. Dass sie wirklich machen können, was sie wollen. Und in Wirklichkeit, versteckt, sind sie Marionetten der Sünde. In Wirklichkeit. Sie können sich befreien, wenn sie sich befreien lassen. Nur tun sie, als ob sie souverän sind, und sind es nicht. Also sie sind Könige, die in Wirklichkeit nur Marionetten sind. Die großen Politiker heute sind so. Die sagen, die treten auf als Premierminister und Bundeskanzler und all das. Und in Wirklichkeit sind sie Marionetten von ganz anderen Kräften, von denen wir nichts haben. Das ist eine Karikatur der wirklichen Souveränität. Wir sind gebundene von der Sünde, wir sind Sklaven. Und in Wirklichkeit sollen wir Könige, die über die Erde und über die ganze Schöpfung mitherrschen. Das ist also die sieben Tage. Nun, lasst uns jetzt mal sehen, schlagen Sie mit mir auf, mal sehen, ob ich schnell finde, ja. Sie, würde jemand, welchen Katechismus nehmen Sie hier? Was nehmen Sie als Katechismus? Oder nehmen Sie keinen?
Heidelberger.
Also schlagen Sie 2. Mose 20 auf. 2. Mose 20. Vers 8. Warum direkt nachdem ich Genesis gelesen habe, schlage ich die 10 Gebote auf? Was sind die 10 Gebote in Bezug auf die jüdische Religion und auf das Christentum? Was sind sie in Bezug auf die jüdische Religion? Die 10 Gebote. Mit einem Wort. Die sind doch Kernstück, nicht wahr? Das ist doch der Kernstück, das Kernstück. Was sind die 10 Gebote in Bezug auf das Christentum? Ja? Ja? Würden Sie nicht sagen, Kernstück? Ja, ich würde das akzeptieren. Aber was ist das Verhältnis der 10 Gebote zu dem Tod und Auferstehung Jesu? Ja.
Das Gesetz in ihm erfüllt
ist. Das Gesetz in?
Das Gesetz ist in Jesus erfüllt.
Ja, das Gesetz, er ist die Erfüllung des Gesetzes, richtig, was noch? Was ist die Funktion des Gesetzes in unserem Glauben an den Herrn Jesus Christus? Was ist die Funktion? Ja?
Das ist ein Zuchtmeister auf Christus.
Richtig. Das ist genau das Wort. Also ein Schulmeister ist vielleicht besser als Zuchtmeister. Wir wissen alle, was ein Schulmeister ist oder was er sein sollte. Und was ein Zuchtmeister ist. Warum bringt das Gesetz uns zu Christus wie ein Schulmeister?
Es überführt uns von Sünden.
Und wenn wir keine Sünder sind, brauchen wir keinen Heiland. Also es macht den Heiland dringend nötig. Das ist die Funktion des Gesetzes. War das Kernstück der Religion, der Juden, ist aber das Leitstück zu Christus. Wollen wir so sagen? Können wir das sagen? Nun hören Sie mal, wenn das der Fall ist, ist es sehr wichtig, dass wir einen untrüglichen Leiter zu Jesus haben. Ich war jemand, der wirklich uns zu Jesus führt. Jetzt lesen Sie mit mir Vers 8, glaube ich, vor. 2. Mose 20, Vers 8. Aber passen Sie wirklich auf. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heilig haltest. Sechs Tage sollst du arbeiten und all dein Werk tun, aber der siebente Tag ist ein Ruhetag dem Herrn, deinem Gott, geweiht. Du sollst, da sollst du keine Arbeit tun, weder du noch dein Sohn, also ruh dich nicht aus und schicke deinen Sohn, das geht nicht, noch deine Tochter, schick sie auch nicht, noch dein Sklave, noch deine Sklavin, noch dein Vieh, noch der Fremdling, der innert deine Tore ist. Nun, er gibt dann eine Begründung für diesen Ruhetag. Und die Begründung ist, denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was drin ist. Und er ruhte am siebenten Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Was haben wir denn da? Was hat er damit gesagt? Was haben Sie verstanden?
Er bestätigt damit den Schöpfungsbericht, in sechs Tagen hat er die Erde geschaffen und nicht in sechs Zeitalter.
Nun, wenn das Leitstück, ist richtig, der jüdischen Religion ist und das Stück, das uns zu Sündern macht, wenn es nicht zuverlässig ist, dann haben die Juden keine Religion, die zuverlässig ist, und da haben die Christen keine zuverlässige Leitung zu Christus. Stimmt oder stimmt es nicht? Wenn man sagt, wenn die Bibel hier sagt, denn in sechs Tagen, wovon spricht er, die sechs Tage? Ja? Wovon spricht er? Ja? Ja? Wenn er gemeint hat, sechs Zeitalter, der war schwierig, nicht wahr? Ich hatte einmal, ich glaubte das früher, dass das so, selbstverständlich, sechs Bibelchen, Jesus hat das nicht gewusst, Mose hat das nicht gewusst, nicht wahr? Man muss einfach sagen, ja, so sechs Zeitalter. Bis ich eines Tages, ich hatte das einem Studenten, einem Kollegen von mir, einem Kommilitonen, der war Physiker und er war kindergelähmt und war ein Wrack. Ein sehr netter Kerl, aber 10 Jahre älter als ich, weil er 10 Jahre mit seiner Kinderlähmung gekämpft hatte. Er hat sehr viel nachgedacht. Und er hat mich ausgefragt über diese Dinge, denn er war ein Denker. Und er sagte zu mir eines Tages, du, ich weiß es nicht. Ich würde nicht so an einen Gott glauben wie du. Ich sagte, ja, warum denn, Frank? Und er sagte, dieser Gott, den nennt ihr den Logos, nicht wahr? Ich sagte, ja. Was bedeutet der Logos, sagte er zu mir. Ich sagte, Logos heißt Dissertation, Formulierung, Idee, These, all diese Dinge. Und da sagt er zu mir, meinst du damit, dass er genau spricht, was er sagt? Wenn man eine Dissertation schreibt, Logos, muss man genau sagen und formulieren. Ich frage, was man sagen will. Und ich sagte, ja. Er sagt, dann glaube ich an ihn nicht. Denn er kann sich nicht klar ausdrücken, dieser Gott. Ich so, ja, wie meinst du denn das, Frank? Er sagt sechs Tage, wenn er sechs Zeitalter nimmt. Warum redet er nicht deutlicher? Ich sagte, ja, aber das ist doch nicht so wichtig in dieser Stelle. Das kann man sinnbildlich verstehen. Er sagt, oh nein, das ist das Kernstück der Religion der Juden und auch ein sehr wichtiges Stück, hat er gesagt, der christlichen Religion. Und wenn er sich da ungenau ausdrückt und mein Heil davon abhängig ist und er sich nicht klar ausdrücken kann, würde ich ihn nicht den Logos nennen. Ich glaube, dass ihr konfus seid, hat er mir gesagt. Der Mann wusste den Weg des Heils ganz genau. Und weil ich ihm keine klare Auskunft geben konnte, eines Tages ging er ins Badzimmer, Sonntagmorgen, um sich zu rasieren, schloss sich ein, seine Frau hat ihn 3 Stunden später gefunden, da hat er noch einen Apparat in der Hand. Und war in einem Hirnschlag, augenblicklich, an einer massiven Blutung im Hirn, gestorben. Keine Zeit. Er hat mir gesagt, fast die letzten Worte, die ich mit ihm redete, waren, Wilder, wenn ich sehe, dass das Ende kommt, werde ich mich schnell bekehren. Denn dank deiner Arbeit weiß ich den Weg. Aber wenn ich sehe, dass das Ende kommt, dann werde ich mich bekehren. Dann komme ich in den Himmel, genau wie du, aber ich habe das Leben genossen und du hast es nicht genossen. Also man kann sich Gottes nicht spotten, wie er es getan hat. So ist er gestorben. Und diesen Vers habe ich nie vergessen, denn da habe ich versagt. Ich hätte ihm sagen müssen, ich verstehe es nicht, aber wenn Gott sagt, es war 6 Tage, Himmel und Erde werden vergehen, mein Wort wird nicht vergehen, kein Pünktlein und kein Titel wird vergehen am ganzen Gesetz, ich halte es fest. Das ist das Erste. Ich erzähle Ihnen einen Witz, es ist 10 Uhr, sonst wird es zu spät. Es ist nur ein Witz, aber es ist ein sehr... Wissen Sie, was ein englisches Internat ist? Wissen Sie, wie ein englisches Internat funktioniert? Also die Buben kommen hin, wenn sie 12, 13 Jahre alt sind. Oder die Mädchen. Und alle, die einigermaßen eine Erziehung haben wollen in England, gehen ins Internat. Es ist früh weg von zu Hause, aber da müssen sie lernen, mit Menschen auskommen. Und dieser Bub ist in ein Internat gekommen. Und wie er ankommt, 12, 13 Jahre alt, wird er dem Präfekt übergeben. Sie wissen, wer Präfekt ist, das ist der Schulsprecher. Und er muss Nanny sein für all die Neuankömmlinge, nicht wahr, dass sie orientiert werden in der Schule. Nicht wahr? Und er wird dann von dem Lehrer, dem Präfekt, übergeben. Und jetzt zeigst du den Johnny, wie es ist in dieser Schule. Und er zeigt ihm all die Räumlichkeiten, die Laboratorien, Lateinzimmer, und Latein ist sehr wichtig, lernt er alles. Und dann sagt er, jetzt gehen wir zu dem Kernstück der ganzen Schule, des ganzen Internates. Und was ist denn das? Das ist das Studierzimmer von dem Direktor der Schule, Headmaster. Und Headmaster heißt Topman. Gut, Dr. Topman. Und da geht er zum Zimmer von Dr. Topman. Und an der Tür, in goldenen Lettern, sind die 10 Gebote der Schule aufgeschrieben. Und das erste Gebot in goldenen Lettern hieß, ich heiße Dr. Topman. Es gibt keine andere Autorität in dieser Schule, außer Dr. Topman. Gebot Nummer 1. Gebot Nummer 2. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen von Dr. Topman. Karikaturen sind verboten. Drittens, du sollst dir keinen Kosenamen machen für Dr. Topman. Ich heiße Dr. Topman. Fertig. Und das vierte Gebot in goldenen Lettern war auch merkwürdig. Vierte Gebot hieß, wenn nach 9 Uhr abends die Lichter ausgemacht werden, dann ist Lights out, also Lichter aus. Da darf man unter den Betttüchern mit einer Taschenlampe nicht lesen. Das tun alle die Buben, die wollen die Lichter ausgehen, nehmen sie die Taschenlampe, lesen unter den Betttüchern, haben wir auch gesagt. Nun, denn es gibt dann eine Begründung. Denn der Mann im Mond könnte diesen Frevel sehen und sehr, sehr betrübt sein über solche Disziplinlosigkeit in St. David's College, nicht wahr? Also wie die Schule hieß. Sehr betrübt sein. Nun, der junge Bub Johnny, wer das sieht, er sagt, ja, das erste Gebot ist freiheitlich, wie die Jugend ist heute. Das erkenne ich an. Jemand muss Autorität hier sein. Dr. Topman ist der Direktor. Also gut. Zweitens, das würde ich auch zur Not annehmen. Drittens, Kosenamen und all das. Ja, also ist es ein bisschen abschätzend, nicht wahr, dass man ihn mit dem Kosenamen nennt. Lassen wir stehen. Viertens, glaubt denn der Dr. Topmann wirklich, dass es einen Mann im Mond gibt, der betrübt sein wird, wenn er mich sieht unter den Betttüchern mit meiner Taschenlampe? Glaubt ihr wirklich das? Und der Präfekt, die sind sehr autoritär in diesen Schulen, da hat ihm eine schallende Ohrfeige gegeben und sagt, du stellst die Gebote vom St. David's College nicht in Frage. Die sind da, dass man gehorcht. Aber der Bub sagt, die müssen doch vernünftig sein, ehe ich gehorche. Sie müssen nicht vernünftig sein, das hast du zu akzeptieren. Aber er sagt, ich kann das nicht. Warum kannst du es nicht? Ja, sagt, ich habe doch ein Köpfchen. Das erste akzeptiere ich, hier ist der Boss hier. Aber das vierte, dass er meint, dass es einen Mann im Mond gibt, der intelligent ist, nachdem die Astronauten, James Irwin und die anderen, da gewesen sind. Ferner, wenn Mr. Topman das vierte Gebot schreibt, das Unsinn ist, dann sind die anderen Gebote alle suspekt. Dann sind sie alle fragwürdig. Wenn er beweist, dass er so doof ist, zu meinen, dass es einen Mann im Mond gibt, der mich sieht, dann akzeptiere ich die Autorität von Dr. Topmann nicht. Und da hat der Präfekt ihn genommen, an Kragen, nicht wahr, und hat ihn zur Schule hinausgestoßen. Denn so sind sie dort, die sind sehr totalitär. Sie waren es, als ich jung war, jetzt sind sie es nicht mehr. Nun, was sagen Sie dazu? Sehen Sie, wenn ein Gebot, das ein Zentralstück einer Schöpfung ist, fragwürdig ist, der ein bisschen Grips hat, da oben, wird sagen, also wenn er das durchlässt, und wenn dieses Gebot falsch ist, dann hinterfrage ich alles. Und wir sind dazu gekommen, die 10 Gebote zu hinterfragen. Wir haben angefangen mit den 6 Tagen, wissen Sie das? Wenn das Gebot hier in 2. Mose 20 sagt, ausdrücklich und klar, denn in 6 Tagen hat Gott das und das gemacht. Und wenn das Blödsinn ist, was man von keinem vernünftigen Mann erwarten kann, dann hinterfrage ich alle anderen Gebote noch dazu. Stimmt das, stimmt's nicht? Wenn es heißt, du sollst nicht Ehebruch begehen, und das gehört in die gleiche Kategorie, wenn es heißt, du sollst nicht töten, kann man verstehen, dass die Terroristen kommen und sagen, es ist nicht so schlimm. Denn er hat diese 6 Tage durchgelassen, da ist das die ganze Sache zu hinterfragen, nicht wahr? Und alles wird hinterfragt heute, weil man keine Autorität hat. Nun, ich glaube persönlich, ich kann es jetzt nicht machen, weil wir machen das in einer anderen Stunde, ich glaube, dass die 6 Tage dieser Geboten uns geboten sind, die sind da, weil sie wirklich die Methode Gottes wörtlich, wissenschaftlich klar zu verstehen, so sind, wie Gott es machte. Moses am Anfang, das erste Kapitel sagt es, und Mose hier, 2. Mose 20, sagt genau das Gleiche. Deshalb, wenn Sie anfangen, das zu fragen, ich will nicht sagen, dass Sie sich zwingen können, es zu glauben, wenn Sie es nicht glauben können. Sie können sagen zu mir, Ihr Heil ist davon abhängig, dass Sie glauben, dass Jonah den Walfisch geschluckt hat. So fangen viele Fundamentalisten an. Ich habe das bewusst so gesagt, ganz bewusst. Könnten Sie glauben, dass Jonah den Walfisch geschluckt hätte? 70 Tonnen Walfisch. Könnten Sie das glauben? Wenn ich das von Ihnen verlangen würde, würde ich Unsinn von Ihnen verlangen. Nicht wahr?